Und ist geschrieben von Johannes, die sich als Älteste darstellt in 2. Johannes. Und schreibt dann an der auserwählten Frau und ihren Kinder: Ich lieb habe in der Wahrheit, und nicht allein ich, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben und der Wahrheit willen, die in uns bleibt und bei uns sein wird in Ewigkeit. Lass mich noch beten. Vater, wir danken nochmals für deine Liebe und deine Gnade. Wir danken für das schöne Wetter und unsere Gesundheit, dass wir uns wieder treffen können nach einer langen Zeit. Bitte segne weiter nun diese Stunde und gib mir die Weisheit und das Wort klar und verständlich korrekt zu lehren. Das fangen wir in Jesus Christus Namen. Amen. Viele Ausleger, die erklären dieses als einen Brief geschrieben an die Gemeinde. Und es gibt sicher eine Anwendung dazu, doch es hat auch einen Übergang zum Trübsalzeit, also Gemeinde und auch Trübsalzeit, weil das Wort Auserwählte, das wir hier sehen, ist nicht ein Hinweis zu den auserwählten Christen, doch zu Matthäus 24, Vers 21 und 22, das ist da ein Hinweis zu den auserwählten Trübsalheiligen. Und das gilt auch für 1. Johannes und 3. Johannes. Das sind Übergangsbriefe, die allgemeine Briefe. Matthäus 24, Vers 21, wer das schwöret bei dem Tempel, der schwöret bei demselbigen und bei dem, der drinnen wohnt. Und wer das schwöret bei dem Himmel, der schwöret bei dem Stuhl Gottes und bei dem, der darauf, Matthäus 24. Es wird auch dann eine große Trübsal sein, als nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher und als auch nicht werden wird. Und wo diese Tage nicht würden verkürzt, so würde kein Mensch selig, aber um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. Das heißt, die Auserwählte ist ein Hinweis zu den Leuten in Trübsalzeit, große Trübsalzeit, Vers 21. Und da ist wieder das Gesetz in Kraft, Vers 20. Deswegen wird gesagt, dass der Flucht von den Leuten nicht geschehen im Winter oder am Sabbat, weil man darf nur eine bestimmte Menge reisen in den Sabbat, anders hat man das Gesetz gebrochen. Diesen Brief hat nur 13 Versen und ungefähr 300 Worte und geschrieben so ungefähr 88 bis 90 nach Christus. Und eine Menge ist eine Wiederholung von was im 1. Johannes schon erwähnt worden ist. Und schlussendlich sehr wichtig, etwas Praktisches für einen Christ auch, Vers 8. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Weil das eine Sache ist, kurz für die Trübsasse, in der Gemeinde, wo wir sind, ist es ein Hinweis, dass wir da Lohn verlieren könnten bei der Richterstuhl Jesu Christi. Das ist sehr wichtig, um zu erwähnen. Wir sollen das im Detail nochmal besprechen. Aber unsere Seele können wir niemals verlieren. Doch man kann schon etwas verlieren und das hat zu tun mit Lohn. Es gibt 7 Dinge, die ein Christ verlieren kann, aber nicht seine unsterbliche Seele. Offenbarung Kapitel 3, Vers 11 sagt: Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Und der Feind kann nicht deine Seele wegnehmen, aber möchte eine 5 Krone, eine Krone wegnehmen, die du nicht bekommen kannst. Und für uns in die Gemeindezeit kann ein Christ nicht sein Heil verlieren, aber er kann sein Zeugnis verlieren. Das sehen wir bei Lot. Lot in 1. Mose 19 hat sein Zeugnis vollkommen verloren und seine Schwiegersöhne haben ihm auch nicht geglaubt, wenn er ihnen gewarnt hat. Man kann seine Gesundheit verlieren, 1. Korinther 11, wenn man das Abendmahl nimmt, ohne sich selbst zu prüfen. Man kann seinen Lohn verlieren, im 1000-jährigen Reich, sein Erbe verlieren, wenn man nicht recht lebt. Man kann seine Freude verlieren, nach Psalm 51, sein Heilsgewissheit verlieren und schlussendlich sein Leben verlieren. Gott kann dein Leben einkürzen, wenn du nicht recht tust. Ja, darum sagt er in Korinther 10, manche sind krank und schwach und krank und ein guter Schlafen. Hinweis zu denjenigen, aus diesen, die gestorben sind. Und Heilsgewissheit kann man auch verlieren. Wir sind nun in 1. Johannes 3, Vers 20 bis 22. Dass so unser Herz verdammt, dass Gott größer ist, denn unser Herz uns erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, so uns unser Herz nicht verdammt, haben wir eine Freudigkeit zu Gott. Und was wir bitten, werden wir von ihm nehmen, denn wir halten seine Gebote und tun, was für ihn gefällig ist. Weil bei einer Freudigkeit, die Freudigkeit, die kannst du verlieren, wenn du nicht recht lebst und nicht recht tust. Das sind ein paar Dinge, die wichtig sind bezüglich als kleine Einführung bei 2. Johannes. Eine andere besondere Sache, als die wir sehen hier, ist, dass in 2. Johannes Johannes sich selber als Älteste nennt in Vers 1. Das Wort Älteste ist hier noch erwähnt. Später schreibt er Offenbarung und in Offenbarung nennt er sich nicht mehr Älteste. Er nennt sich dort in Offenbarung 1, Vers 1, Knecht. Er nennt in Offenbarung 1, Vers 1, gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes. Das ist eigentlich ein Wachstum in Gnade. Von Älteste zu Knecht, ein Diener, wie Jesus auch ein Diener aller Diener war in Johannes 13, wenn er die Füße seiner Jünger gewaschen hat. In Petrus hat eine gleiche Art von Wachstum in Gnade durchgemacht. In 1. Petrus Kapitel 1, Vers 1, da nennt er sich als Petrus ein Apostel Jesu Christi. Doch 2. Petrus 1, da nennt er sich ein Knecht und Apostel Jesu Christi. Das ist das Gleiche. Wenn man wächst in Gnade, wird man mehr ein Knecht. Wir Männer haben als Ehemann eine Position als Haupt der Familie bekommen, aber wir sehen mehr und mehr, wie älter wir werden und wenn wir mehr in Gnade in Jesus wachsen, dass wir auch ein Diener, erstens ein Diener sind von Frau und Kinder. Und das ist auch ein Pastor, ältester Bischof. Und dann lesen wir in 2. Johannes Kapitel, 2. Johannes Vers 1, schreibt diese Älteste der auserwählte Frau und ihren Kindern. Diese Frau hat nichts zu tun mit der Kirche Roms. Das ist, wie viele Kommentatoren das tun. Das stimmt nicht. Unsere Mutter, unsere aller Mutter, ist das neue Jerusalem. Wird nicht eine auserwählte Frau genannt. Galater 4, Vers 26, da lesen wir, das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, die ist unsere aller Mutter. Mutter. Es ist nicht diese Maria von Rom. Natürlich haben wir gesehen bei Auserwählt, dass das Wort Auserwählt auch erwähnt wird für Christen. Das Wort Auserwählt ist niemals ein Hinweis zu Ungläubigen, aber zu Leuten, die schon Christ sind. Warum? Weil sie haben Jesus Christus aufgenommen. Er ist Gottes Auserwählte, sind in Christus platziert und deswegen sind sie auserwählt. Auserwählt und deswegen sicher, wo sie die Ewigkeit verbringen. Nun, in dieser Zeit ist die Gemeinde als Jungfrau dargestellt, als Taube dargestellt nach Hohelied Kapitel 6, Vers 8. Niemals als Weib. Das, was als Weib dargestellt wird, finden wir in Offenbarung Kapitel 17. Und da wird sie als ein Geheimnis dargestellt. Das siebte Geheimnis, Offenbarung 17, Vers 3. Ich sah das Weib sitzen auf einem rosinfarbenen Tier. Vers 4. Das Weib war bekleidet mit Schalluch und Rosinfarbe. Ihren Stirn geschrieben, Vers 5. Das Geheimnis, die große Babylon, die Mutter der Hurerei. Vers 6, ich sah das Weib trunken von dem Blut der Heiligen. Das ist ein Weib, nicht eine Frau als dargestellt. Israel wird dargestellt als Weib in Offenbarung 12, das ist Israel. Und als Weib, das getrennte Weib von Jehova, von der Herr im Alten Testament, in Hosea 2, doch niemals als Frau. Und das ist absolut wichtig, um das Wort korrekt zu teilen. Heute hat man eine Kirche, die nennt dann Maria die heilige Jungfrau. Jungfrau. Und Mutter wird sie genannt, oder unsere Mutter, so wird sie da dargestellt. Und wenn du heute einen Universitätsabschluss hast und du gehst zurück zu deiner alten Schule, dann heißt das Alma Mater. Bekannt. Alma Mater, das Wort Alma ist das hebräische Wort für Jungfrau. Und Mater, da kommt unser deutsches Wort Mutter her, das ist das lateinische Wort für Mutter, Mater. Das heißt, Alma Mater ist eigentlich die Jungfrau Mutter. Da kommt das her. Das heißt, viele Universitäten, universal, katholisch, universal, wurden gegründet mit der Absicht, um die Macht von Rom für Ausbildung darzustellen. Die frühen Fakultäten waren Jura, Philosophie, Theologie und Medizin. Und die Idee war immer, das war zum Ehre von der Heiligen Mutter. Also an Jeremia 44, die Königin des Himmels oder Königin der Hölle, können Sie auch sagen. Und hier ein Zitat aus einem Buch von Rom, einem offiziellen katholischen Buch, 1997 geschrieben, der sagt von einem Kardinal, die Jungfrau Maria ist wahrlich die Mutter Gottes. Ihre Fürbitte bringt uns Gaben des ewigen Lebens. Nein, falsch, weil das Evangelium ist eine Gabe, Einzahl, und es geht sicher nicht durch ihre Fürbitte. Zitat weiter. Gott erhöht sie als Königin des Universums, ohne Schriftstelle natürlich. Es geht weiter, diese Ketzerei. Sie ist nicht nur die Mutter Gottes, auch die Mutter der Menschen, also für alle Menschen, ja, Hindus, Moslems, Atheisten, Satanisten, Agnosten, alles Mögliche. Geht weiter, in 1. Mose 3,1, Gott erwählt sie und nicht ihr Same, um das Haupt der Schlange zu zerstören. Nein, es ist falsch. Und ich sage das einfach, weil, und mit Schriften dazu, Römer 16, Vers 20, sagt, der Gott des Friedens zertrete den Satan unter eure Füße in kurzem. Das ist der Gott des Friedens, das ist Jesus Christus. Also diejenigen von euch, die aus dem katholischen Gebiet kommen, haben oft Maria gesehen, da steht sie oft auf einem Halbmond und ihr Fuß steht auf dem Kopf einer Schlange. Aber die Bibel sagt, ihr Samen soll den Kopf der Schlange zertreten, 1. Mose 3. Nicht sie. Also Perversion der Heiligen Schrift. Wir gehen weiter mit, mit den Zitaten von diesem Katechismus. Sie ist willig, um unsere Mutter zu werden, nicht meine Mutter. Vielleicht die Mutter von 800 plus Millionen Katholiken, aber sicher nicht meine. Geht weiter. Jeder Christ soll mit dem Geist von Maria gefüllt werden. Das ist das, was gefüllt werden muss, ein unreiner Geist. Weiter geht es. Unsere Fürbitte ist nicht Jesus Christus, doch sie sind auch unsere Fürbitte. Das sind Maria und Josef. Und plötzlich kommt Josef auch noch dazu. Das heißt, Maria ist nicht nur Gottes Mutter und die Mutter der Menschheit, sie ist auch die Mutter vom Leibe Christi nach der Auferstehung und so weiter. Naja, das ist eine Sache, die vollkommen gegen die Schrift geht. Es geht weiter, Maria, sagen sie, wurde sündlos geboren, hat ein sündloses Leben geführt und hat sündlos, ist sündlos gestorben, wie Jesus Christus heißt, was sie getan haben, das ist eine Sache der Jesuiten gewesen. Die haben Maria innerhalb eigentlich die Dreieinigkeit platziert, ohne Offizielles zu tun und sagen, du kannst nur zu Jesus kommen, via Maria. Das ist, was sie tun. Sie platzieren etwas zwischen Jesus Christus und den Sünden, das ist Maria oder die Kirche oder Priester, aber ständig muss man via Maria kommen. Und Blavatsky sagt in ihrem Buch, ist es entdeckt, dass sie ist nicht anders als die Königin der Hölle. Das ist Blavatsky, der favorite Schreiber von Hitler, der sowieso ein Satansanbeter ist. Diese auserwählte Frau nach, also das ist die auserwählte Frau nach der Mutter der Hurerei und Gräuer auf Erde, Offenbarung 17. Das ist die offizielle Lehre von Rom. Darum ist es so gefährlich, in diese Ökumene oder die Allianz mitzumachen. dann kommst du in diese Geist rein. Und da sollen wir so sehen, in Vers 8 von 2. Johannes, kannst du Lohn verlieren. Das ist speziell Billy Graham und alle Pfingstcharismatiker in diese charismatische Erneuerungsbewegung, die katholische Kirche, die sind hiermit verschmutzt. Und natürlich nicht nur die auserwählte Frau, Vers 1, aber auch ihre Kinder, die ich lieb habe in der Wahrheit. Nun, Israel hat Kinder, das kann ein Hinweis dorthin sein, weil es ist ein Übergangsbrief in Trübsalzeit und es ist Jakobs Trübsalzeit. Es tut mit Gott, dass wieder anfangen mit Israels Volk zu handeln und die Gebote, die an Israel gegeben wurden, die 10 Gebote wieder in Kraft treten. Die ich liebe in der Wahrheit. Ja, die Wahrheit ist ein Hinweis zu dein Wort ist die Wahrheit, zu den geschriebenen oder damals in Zeit von Jesus die gesprochenen Worte Gottes. Und nicht allein ich, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, so aufgrund von der Wahrheit sprechen. Und nochmals, man soll den Heiligen Geist nicht betrüben, und dafür sind wir versiegelt bis zum Tag der Erlösung, wir sollen die Wahrheit sprechen. Und das Wort Wahrheit wird hier in Vers 1, 2, 3 und 4 viermal direkt erwähnt. Warum ist das wichtig? Wahrheit, weil Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Und heute alles, was da außen ist, ist eine Lüge. Und heute mit Internet hast du so unglaublich viel Information. Die Frage ist, was ist nun wahr und was ist nicht wahr? Weil der Gott dieser Welt ist erstens ein Lügner, spricht also kein Wahrheit, und danach will er dich ermorden, ist ein Mörderer. Es ist sehr wichtig zu sehen, Wahrheit ist so, so wichtig. Und wenn man heute sagt, das ist nicht wahr, das ist die Wahrheit, das ist anhand von einem Apostel, einem Buch und einer Person, dann bist du ein Absolutist, ultrakonservativ. Nein, so, durch Wahrheit wirst du frei. Wahrheit macht dich frei. Nicht Arbeit. Das ist auf der Auschwitz stehen, ein katholisches KZ, Vernichtungslager. Ja. Jesus macht dich frei, nicht irgendwo Arbeit oder eigene Werke machen dich frei. Um den wahren Willen, die in uns bleibt. Wie MS zu die. Jesus sagt, ich vermag alles in dem, die mich mächtig macht. Christus, ein Hinweis zu einer Person, in dem du alles tun kannst. Ein Hinweis zu den Herrn Jesus Christus. Und er sagt dann natürlich die Heilsgewissheit, die in uns bleibt, Vers 2, und bei uns sein wird in Ewigkeit. Das ist ein sehr großer Segen. Wenn du zu die Wahrheit kommst, dann bist du in Christus für ewig als Christ. Das sagt er ganz klar, wenn er noch auf Erde ist, wenn er spricht von Gott und Heiligen Geist, nicht von Mohammed, wir alle, eine Milliarde Muslime, denken, dass es ein Hinweis ist, in Johannes 14, Vers 6, 10, ich will den Vater bitten und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe, ewiglich. Und dann sagt er danach, um zu erklären, den Geist der Wahrheit, nicht den Geist von Mohammed, den Geist der Wahrheit, ist ein Heiligen Geist. Die kam definitiv auf Erde im Körper und ist da geblieben in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Zu unserem Text in 2. Johannes 3. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in der Wahrheit und in der Liebe sei mit euch. Und dann geht er weiter über das Thema Wahrheit. Ich bin sehr erfreut, dass ich gefunden habe unter deinen Kindern, die in der Wahrheit wandeln, wie denn wir ein Gebot vom Vater empfangen haben. Das ist nicht nur, sind sie in der Wahrheit, man muss auch in Wahrheit wandeln, recht tun, die Wahrheit umsetzen in Praxis. Wir haben das schon mal gesehen in 1. Johannes, 1. Johannes Kapitel 3, Vers 18, wer seinen Bruder hasset. Er ist ein Totschläger und wir wissen, dass ein Totschläger nicht das ewige Leben bleibend hat. Daran haben wir erkannt, Entschuldigung, 1. Johannes 3, Vers 18, ich glaube, ich habe Vers 16 gelesen, 15 gelesen, 1. Johannes 3, 18, mein Kindlein, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Sieht das Punkt von Werken wieder? Das ist ein wichtiger Punkt in Trübsalzeit, dass man Werken tun muss, die Gebote halten muss, bis ans Ende der Trübsalzeit, um errettet zu bleiben. Vers 19, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können uns Herz vor ihm stillen. Wann erkennen wir, dass wir die Wahrheit tun, dass wir das umsetzen in Praxis? Man kann es auch vergeistlichen natürlich, ganz klar. Du bist errettet, dann wirst du bestimmte Dinge nicht mehr tun. Und andere Dinge möchtest du gerne tun. Du wirst aufhören mit dem Schmutz, dem Laster, die Sünde, bestimmte Musik oder Dinge schauen oder hören oder bestimmte Freunde suchen und nun Recht tun aus Liebe nur zu dem Herrn Jesus Christus. 1. Johannes 2, Vers 6 sagt, wer da sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch wandeln, gleich wie er gewandelt hat. Also man sagt, man ist in der Wahrheit, in Christus, dann muss man auch wandeln dementsprechend, was er von uns fragt. Vers 11 vom gleichen Kapitel, 1. Johannes 2. Wer aber seinen Bruder hasset, der ist in Finsternis und wandelt in Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Das heißt, es passt nicht, wenn du einen Bruder hast und du hasst ihn, statt dass du ihn lieb hast. Dann stimmt etwas nicht, dass ich nicht in Wahrheit wandeln. Und hier haben wir Benger, die sagt, dass ein Erklärer von mehr als 200 Jahren her, dass diese auserwählte Frau ist in Hebräisch Martha. Nein, hier lesen wir in 2. Johannes 13, es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten. Und natürlich ist die Frage dann, wer ist dann die Schwester oder die auserwählte Schwester von dieser Dame? Keine Ahnung, ich weiß das nicht. Es kann wahrscheinlich eine Frau gewesen sein, oder Kinder von dieser Schwester, die auserwählt ist, aber wer das genau lehrmäßig sein soll, man kann da tief schauen, aber es ist eigentlich eine ganz praktische Sache, dass geschrieben wird, Kinder von einer Schwester im Herrn oder physische Schwester von dieser auserwählten Frau in Vers 1. Vers 5. Nun bitte ich dich, Frau, nicht als ein Neugebot schreibe ich dir, sondern was wir gehabt haben von Anfang, dass wir uns untereinander lieben. Und das ist die Liebe, dass wir wandeln nach seinem Gebot. Das ist das Gebot, wie ihr gehört habt vom Anfang, auf dass ihr das selbst innen wandelt. Nun, Vers 5 haben wir schon mal besprochen in 1. Johannes. Ich will noch kurz reden, Kapitel 5, Vers 2 und 3 von 1. Johannes 5. Daran lesen wir etwas Ähnliches. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Also ein Beweis von praktisch dieser Zeit, dass man ein Kind Gottes ist, ist, dass man ein anderer liebt. Das ist auch in die Johannes-Evangelium ein Hinweis, weil Jesus sagt, auch ganz praktisch, du willst Leute gewinnen zu Jesus Christus. Das sind ein paar Aspekte von einer Person, die du gewinnen möchtest, sprich als Missionar. Viel Fürbitte tun, dass der Heilige Geist überzeugen gibt, dass ein Mensch ein Sünder ist, das ist die Arbeit des Heiligen Geistes, nicht für uns. Zweitens, du kannst predigen und ein Zeugnis geben. Aber der dritte Punkt ist ganz wichtig, das lesen wir in Johannes 13, Vers 34. Ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, auf dass auch ihr einander lieb habt. Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Also Liebe untereinander ist ein sichtbares Kennzeichen, später in Johannes 17 noch einer dazugefügt, was die Welt, suchen Leute sehen, dann denken sie, das ist anders, als die Welt miteinander umgeht. Dann hören sie Predigt oder ein Zeugnis von dir, dann ist die Arbeit des Heiligen Geistes und alle drei zusammen hoffentlich führen dazu, dass eine Person beim Punkt, dass sie sagt, ich möchte mich auf Gottes Gerechtigkeit verlassen, den Herrn Jesus Christus, nicht mehr auf meine, und davon möchte ich mich bekehren, von meiner Religion, meine Bekehrung. Und in der Trübsalzeit ist das auch eine wichtige Sache, weil man muss nicht nur glauben an Jesus, man muss die Gebote behalten, die Gebote Jesu behalten. Das ist beharren bis ans Ende. Ich möchte darin einen Vers lesen, in Offenbarung 12, Vers 17. Der Drache war zornig über das Weib und ging hin zu streiten mit dem Übrigen von ihren Samen. Das ist Israel, die da Gottes Gebote halten und haben das zornig Jesu Christi. Das ist auch eine Trübsalzeit. Man überrascht, die glaubt an Jesu, als Messias, als Gottes Sohn, ist in der Wahrheit. aber sie müssen die Gebote Gottes behalten und beharren bis ans Ende. Wenn sie das nicht tun, oder sie wisst werden, dann können sie geköpft werden oder Hungertod sterben. Vers 7 von 2. Johannes. Denn viele Verführer sind in die Welt gekommen, die nicht bekennen Jesus Christus, dass er in das Fleisch gekommen ist. Dieser ist der Verführer und der Wiederchrist. Ja, so der Wiederchrist, hinweist zu der Antichrist in Offenbarung Kapitel 13. Und wenn jemand spricht, dann spricht er mit einem Geist. Und wenn du Zeit nimmst, um das zu unterscheiden, ja, Unterscheidung von Geist ist eine Gabe, die Gott gibt, in 1. Korinther 2, immer da, dann kann die Person sprechen mit einem menschlichen Geist, das heißt sich selbst, mit Gottes Geist, der Heiligen Geist, mit einem dämonischen Geist, einem teuflischen Geist, oder ja, ein Tier hat auch einen Geist, kann meistens nicht sprechen, mit Ausnahme von Balaams Esel, die konnte sprechen, oder die Schlange, aber im Allgemeinen kann ein Tier nicht sprechen. Ein Tier hat einen Geist. Dann bleiben drei übrig, wenn ein Mensch spricht, spricht er mit dem Heiligen Geist, einem teuflischen Geist oder einem menschlichen Geist. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass du kannst ja sagen, ja, wie kann ich wissen, ob jemand vom Geist erfüllt ist, wenn das übereinstimmt mit der Heiligen Schrift.
Amen.
So kannst du es alles sehen.
Amen.
Und darum sage ich immer, wichtig ist eine klare deutsche Linie Heilige Schrift. Und Leute, eines der Herren hat mir mal gesagt, na, ich glaube an den Textus Receptus. Na, das ist prima, musst du das glauben. Die Frage ist, kannst du Griechisch und Hebräisch verstehen? Nein, kann ich nicht. Aber ich habe heutige all diese Programme, wo man griechische Wörter aufsuchen kann. Dann nimmst du ein griechisches Wort, dann hast du 5 bis 10 verschiedene mögliche Übersetzungsmöglichkeiten. Welche ist die richtige? Und viele, die haben Wörterbücher geschrieben von Ungläubigen oder Ketzer, Leute, die aus der Kirche exkommuniziert sind, was mit Gott hat Jesus attackiert, das wird Jesus attackiert, sind exkommuniziert. Aber haben so Wörterbücher, die nach ihrem Tod noch immer gebraucht werden vom Bibelgläubigen, um die Heilige Geschichte zu korrigieren. Da liegt es ein Problem. Und dann kann man heute, wenn man zu den Lexika geht, die Wörterbücher geht, alle möglichen Lesearten von ihrem griechischen Text rechtfertigen. Und dann hast du auch wieder ein zweites Problem. Nun, in 1. Johannes Kapitel 4 haben wir darüber einiges gesagt. Das lassen wir mal eine Seite zurückschlagen. 1. Johannes 4, Vers 1 bis Vers 3. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeglichen Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeglicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus ist, nicht wahr, ist in das Fleisch gekommen, der ist von Gott. Denn jeglicher Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Wiederchrists, von welchem ihr habt gehört, dass er kommen werde und ist jetzt schon in der Welt. Also der Geist ist, war damals schon in der Welt, so 88 bis 90 nach Christus, aber einmal soll er als Mensch sich offenbaren, als Nachahmung von Jesus Christus, Gott auf meinem Fleisch, soll er sein, das Same des Teufels, ja, weil der Samen des Teufels soll den Kopf der Schlange den Fersen stechen. Das ist der Samen, der Antichrist, das Tier, das Bestie, der Wiederchrist, die soll dann als Körper, als Mensch sich offenbaren nach der Entrückung der Gemeinde. Und wenn eine Person spricht, nochmals ist eine Übertragung vom Geist. Jemand mit Heiligen Geist erfüllt aufgrund von der Heiligen Schrift. Eigentlich, was passiert? Gott übertragt durch seinen Geist etwas von seinem Geist an einen anderen. Und wenn die Person ungläubig ist und glaubt an Jesus Christus, kann der Heilige Geist durch das Evangelium der Gnade Gottes, Jesus Christus, dem gekreuzigt, in ein Ungläubiger eine Wohnung machen. Und ab und zu sitzen dann Leute fangen an zu weinen, werden emotional. Es war schön in Glasgow, wir waren da auf der Straße und war ein bisschen kurz nach ein Problem, aber wir konnten mit einem jungen Mann sprechen. Er hat das Evangelium gehört, ich habe mit ihm gesprochen und dann nach einer halben Stunde, einer Viertelstunde waren zwei Jungs, einer war schon errettet, sein Bruder nicht, konnte ich dann ihm zu Jesus führen. Und es war so, dass er dann ein bisschen gestanden hat, so. Hat ein bisschen geredet mit seinem Bruder und er war, ja, so in einer anderen Welt war. Und plötzlich hat er angefangen zu weinen. Warum war das? Aus Freude. Weil er ist bewusst geworden, ich bin ein Kind Gottes geworden. Meine Sünden sind los. Ich bin heimgekommen. Das war so eine Offenbarung. Das hat manche, die waren direkt, manche waren überhaupt nicht. Aber immer hat es ein bisschen gedauert. Und da war ein junger Kerl von so 23 Jahre alt. War ein bisschen so ein harter Glasgow-Typ, ja. Und er war gebrochen da. Hat so geweint und so weiter. Und dann, eine Woche später, sein Bruder wurde erst getauft und erst in die Gemeinde gekommen. Aber es war schön zu sehen, wie Gott den Heiligen Geist durch das Evangelium die Geist übertragt. Und es ist auch so, wir haben so Bibelkonferenzen kommende Woche. Meist ist es so, nach den ersten zwei Tagen wird gepredigt und dann, ja, da kommen viele Christen, Bibeltreue zusammen und danach, meist so dritte, vierte, fünfte Tag, da ist eine gute Gemeinschaft und man muss bis spät am Abend wird noch Gemeinschaft gepflegt und nächsten Morgen sind da, weißt du, mit kleinen Augen, ganz wenig geschlafen, weil man genießt die Gemeinde, der Heilige Geist fängt an, in der Arbeit, Leute mehr zu arbeiten, mehr Wohnung zu machen. Das ist ein Segen. Und das ist eigentlich eine normale Arbeit, die passiert. Nun, das hat zu tun mit das, was Gott sagt durch einen Prediger. In 2. Petrus 1, Vers 21, Seite 370 lesen wir, es ist auch nie keine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem Heiligen Geist. Das heißt, wenn Jona hat viel von Gottes Wort gesprochen. Ein kleiner Teil ist aufgeschrieben in Jona 1, 2, 3 und 4. Vieles, was inspiriert war, ist nicht aufgeschrieben. Und das ab und zu echt gespürt. Du kannst predigen oder zum Herrn führen, das ist von Gott inspiriert, aber es ist kein Schrift. Und das ist hier perfekt vollkommen. Aber ein Prediger kann das nehmen, das predigen und du kannst ab und zu sagen, Gott hat genau zu mir über das und dies gesprochen. Das ist durch den Prediger. Das kann von Gott eingegeben sein, mit Gottes Atem verbunden sein. Aber es ist kein Schrift. Und immer von Gott eingegeben. Thema in 2. Johannes 7 ist, dass die Leute nicht bekennen, Jesus Christus, dass er in das Fleisch gekommen ist. Das größte Vers in der Schrift, dass Jesus Christus Gott offenbart im Fleisch ist, in allen neuen Bibeln geändert, also diejenigen, die auf den falschen griechischen Text gegründet sind, ist in 1. Timotheus 3, Vers 16. Da haben sie nur ein Wort geändert. 1. Timotheus 3, 16 kündigt groß, ist das gottselige Geheimnis. Gott ist offenbart im Fleisch. Gott, nicht er. Gott ist offenbart im Fleisch. Das ist Gott, Schöpfer Himmel und Erde, Alpha und Omega, der erste Wahre kommt, der Allmächtige, ist Fleisch geworden, ist ein Baby geworden, ist Mensch geworden. Und das ist das, was hier in 2. Johannes 7 wird erwähnt. Die Verführer, die bekennen nicht, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Sehr wichtig. Jehovas Zeugen, Mormonen, viele Leute, die da ihre Irrlehre durchziehen, viele Muslime, auch Buddhisten und so weiter, die verneinen das. Vers 8, seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Na, wie kannst du das dann verlieren? Vers 9, wer übertritt und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat keinen Gott. Wer in der Lehre Christi bleibt, der hat beide den Vater und den Sohn. Das Wort Lehre Christi wird zweimal erwähnt. In der neuen Bibel hast du das Wort einmal Lehre Christi weggenommen. Das passt ihnen dann nicht. Und das hat zu tun mit den vielen Verführern in Vers 7. Viele falsche Propheten werden kommen, Matthäus 24, Vers 11. Aber viele falsche Lehrer werden aufstehen in den letzten Tagen. Sondern viele Verführer. Und hier hat es zu tun mit der Möglichkeit, um weniger Lohn zu bekommen als Christ für den Richterstuhl des Herrn Jesus Christus. Das ist ein Problem. Beste Beispiel davon, wenn es kommt zu falschen Beziehungen eingehen, ist Jehoshaphat in 2. Chronik. Das war ein guter König aus Juda. Da kann man nur die gute Könige her. In 2. Chroniken 20. Und er hat einen Fehler gemacht, er ging mit einem falschen König unterwegs. Er macht einen Bund mit Ahasja. 2. Chronik 20, Vers 36 und 37, Seite 659. 2. Chronik 20, Vers 35, um zusammen dann gut anzufangen. Danach vereinigte sich Josaphat, der König Judas, mit Ahasja, dem König Israels, welcher war gottlos mit seinem Tun. Und er vereinigte sich mit ihm, Schiffe zu machen, dass sie aufs Meer führen. Und sie machen die Schiffe zu Esion-Gaber. Aber Eliezer, der Sohn Dodavas von Merasse, weissagte wieder Josaphat und sprach: Darum, dass du dich mit Ahasja vereinigt hast, hat der Herr deine Werke zerrissen. Und die Schiffe wurden zerbrochen und mochten nicht aufs Meer fahren. Gericht von Gott. Falsche Gemeinschaft. Du kannst gut unterwegs sein und doch mit Befreiung unterwegs sein. Ab und zu muss einfach noch ein paar Mal gebissen, wenn er sich sagt, ich kann ein bisschen davon wegbleiben. Wobei das ist nicht gut für meine persönliche Mann und meine persönliche Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus. Und die Warnung ist, Gott will, dass du einen vollen Lohn empfangst. Vers 8. Okay, ich werde vorschlagen, dass wir hier eine Pause machen und dann bei Vers 9 nächstes Mal weitermachen. Dann ist das ein bisschen zu lange, dass wir bei hier Vers 9 eine Pause machen und dann nächstes Mal da weitermachen. Oh, das ist ja. Ist noch Ferien gehabt oder nicht mehr? Nicht mehr.